hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 29. Mai. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über den Streit zwischen US-Präsident Trump und Twitter. Außerdem geht es um Nachbarschaft in Zeiten von Corona. Erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wahrgemacht. Gestern Abend hat er ein Dekret unterzeichnet, wonach soziale Medien in den USA nicht länger vor Strafverfolgung geschützt sein sollen und Nutzerbeiträge nicht mehr moderieren dürften. Trump weist Behörden an, entsprechende Regulierungen zu prüfen. Der Präsident ist wütend darüber, dass Twitter zwei seiner Tweets einem Faktencheck unterzogen und als irreführend gekennzeichnet hat. Trump unterstellt dem Konzern, die freie Rede zu unterdrücken und sich in die Wahl einzumischen. Allerdings kann der Präsident Tech-Konzerne nicht einseitig regulieren. Dazu müsste wohl erstmal der Kongress zustimmen. Twitter-Chef Jack Dorsey kündigte an, das Unternehmen werde auch weiterhin auf Falschinformationen zu Wahlen hinweisen. Mehr zu dem Thema hören Sie gleich bei uns im Interview. Nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis sind die Proteste in der US-Stadt eskaliert. Protestierende lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften, die Gummigeschosse und Tränengas abfeuerten. Gebäude brannten nieder, ein Mann wurde tot mit einer Schusswunde gefunden. Deshalb hat der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota jetzt die Nationalgarde mobilisiert. Auslöser für die Wut und Empörung ist ein Video von Floyds Tod. Darin ist zu sehen, wie ein weißer Polizist minutenlang sein Knie auf den Hals des Schwarzen drückt, obwohl er am Boden liegt und wiederholt sagt, dass er nicht atmen kann. Das FBI versprach, den Fall aufzuklären. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Hallo, mein Name ist Moses Fendel. Schön, dass Sie zuhören. Das ist so absurd, dass ich es mir nicht mal hätte ausdenken können. Donald Trump, dessen Tweets berühmt, berüchtigt, gefürchtet, ja, ich kann sogar sagen, sein Markenzeichen sind, ausgerechnet der will jetzt eine härtere Gangart gegenüber Twitter einschlagen. Hintergrund ist, dass das Netzwerk zum ersten Mal Aussagen des Präsidenten eingeordnet hat, und zwar mit Hilfe eines Faktenchecks. Lisa Hegemann aus unserem Digitalressort hilft mir jetzt, das alles besser zu verstehen. Hallo Lisa.
Hallo Moses.
Twitter hat Trump bisher immer gewähren lassen. Er hat da alles Mögliche behauptet. Bis jetzt. Warum jetzt dieser Faktencheck und nicht schon vor 3 Jahren?
Da muss man ein bisschen zurückgehen. In den USA wird aktuell ja darüber diskutiert, ob man wegen der Corona-Pandemie möglicherweise die Briefwahl zur Präsidentschaftswahl im November ausweitet. Also, dass man einfach weniger Leute in die Wahlkabinen schickt und mehr Leute von zu Hause aus wählen lässt. Und der US-Präsident hat in 2 Tweets behauptet, dass das zu Wahlbetrug führen könnte. Zum Beispiel, dass Briefkästen ausgeraubt oder Stimmzettel gefälscht werden könnten. Eine Behauptung, die er wie so oft nicht belegt hat. Und das ging Twitter offenbar dieses Mal zu weit. Daher hat es einen Hinweis unter dem Tweet eingeblendet, der auf die wahren Fakten hinweist.
Twitter hat sich ja bisher immer auf Grundrechte berufen. Zum Beispiel das der freien Rede, dass es zu schützen gelte. Oder der schiere Nachrichtenwert, also das öffentliche Interesse an den Aussagen des US-Präsidenten, dem, glaube ich, mehr als 80 Millionen Menschen auf Twitter folgen. Jetzt hat Twitter zum ersten Mal Halt, Stopp gesagt. Ist das ein entscheidender Wendepunkt im Umgang mit Falschmeldungen?
Also meiner Einschätzung nach nicht. Es geht ja hier um 2 Tweets von mehr als, ich glaube, 50.000, die Trump mittlerweile abgesetzt hat. Am selben Tag, als er diese beiden Tweets verbreitet hatte, hat er auch andere Falschnachrichten verbreitet, die stehen bleiben durften. Es ging da konkret um eine Anschuldigung, die er erhebt gegen einen Fernsehmoderator, der angeblich etwas mit dem Tod einer Mitarbeiterin zu tun haben soll. Das Ganze ist mehr als 20 Jahre her und es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Und trotzdem darf sowas dann auf Twitter stehen bleiben. Also es ist nicht so, dass Twitter jetzt plötzlich alles factcheckt, was der US-Präsident so von sich gibt. Es kann aber natürlich sein, dass Twitter jetzt grundsätzlich eine härtere Linie bei Lügen rund um Wahlen fährt. Das hatte sich vorher schon mal angedeutet. Dass es Trump jetzt insgesamt stärker zügelt, glaube ich nicht. Dafür profitiert Twitter ja auch selbst zu viel von seinen Rants.
Wie sinnvoll findest du denn überhaupt Fact-Checking im Kampf gegen Fake News?
Ich würde sagen, das kommt auf das Ziel an. Also Wissenschaftler der Universitäten Illinois und Pennsylvania haben in einer Meta-Analyse gezeigt, dass es definitiv hilft, Falschinformationen zu korrigieren. Dadurch werden Menschen ja überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass sie gerade eine falsche Information gelesen haben. Aber Faktenchecks haben auch den Effekt, dass die Falschnachricht an sich eher hängen bleibt. Und das, was Twitter macht, ist mindestens fragwürdig. Denn man hat die Tweets ja nicht als falsch gekennzeichnet und dann übersichtlich auseinandergenommen, sondern einfach mit dem Satz, erfahren Sie mehr zu Fakten, zu Briefwahlen versehen und auf eine relativ unübersichtliche Seite voller Links verwiesen. Ob da jetzt jeder erkannt hat, dass das der Hinweis zu einer Fake News sein soll, weiß ich nicht. Und die Frage ist, ob die Menschen, die die Berichterstattung über diesen Fall jetzt nicht verfolgt haben, überhaupt gemerkt haben, dass diese Seite Fakten widerlegen soll.
Danke, Lisa.
Sehr gerne.
Und sonst so?
100 Tage ist es her, dass in Hanau ein Mann aus rassistischen Motiven 9 Menschen ermordete. Später wurde dann auch seine Leiche und die seiner Mutter gefunden. In den Tagen danach war viel von einer Zäsur die Rede. Aber ganz ehrlich, der Anschlag von Hanau ist wegen Corona fast kein Thema mehr. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, werden seit Beginn der Pandemie mehr Menschen in Deutschland diskriminiert, beleidigt und in ihrer Würde verletzt. Allein die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnet 200 Beratungsanfragen, die alle explizit mit Corona zu tun haben. Zur Zielscheibe von Diskriminierung werden demnach in letzter Zeit vor allem Menschen mit Behinderung, aber auch Menschen, die vermeintlich asiatisch aussehen. Die südkoreanische Botschaft in Berlin nimmt die Bedrohung so ernst, dass sie ihre Landsleute vor einigen Tagen auf ihrer Homepage vor rassistischen Attacken in Deutschland gewarnt hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schäme mich, wenn ich sowas lese. Das ist die Berliner Band Lionsphere. Der Song heißt Alice at Once. Warum spiele ich den hier an? Lionsphere geben heute Abend in Berlin-Neukölln ein Konzert. Kein ganz gewöhnliches, klar, ist ja immer noch Corona, sondern ein Hinterhofkonzert. Heute ist nämlich der Europäische Tag der Nachbarn. Über die Bedeutung von Nachbarschaft in Zeiten von Corona kann ich jetzt sprechen mit Barbara Rehbehn vom Verband für sozialkulturelle Arbeit. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 80 Organisationen in ganz Deutschland. Darunter sind Nachbarschaftshäuser, Stadtteilzentren, Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftstreffs und weitere Einrichtungen. Hallo Barbara.
Hallo.
Wie sieht dein Zwischenfazit nach 2 Monaten Pandemie und Kontaktbeschränkungen aus? Bedeutet Corona für Nachbarschaft eine Sternstunde oder eher eine Bedrohung?
Irgendwas dazwischen. Also wir beobachten in unseren Nachbarschaftshäusern, dass es unglaublich viel Solidarität in den Nachbarschaften gibt, dass es ganz viel auch selbstorganisierte Hilfen gibt, ganz schöne Aktionen, eben so Konzerte in den Hinterhöfen und viel Miteinander in der Nachbarschaft auch. Und gleichzeitig ist es natürlich für uns alle anstrengend, auch auf die Nachbarschaft beschränkt zu sein.
In den vergangenen Jahren gab es ja am letzten Freitag im Mai immer sehr viele Initiativen, um Nachbarschaft zu fördern. Jetzt dieses Jahr stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Wie kannst du mal erklären, wie das abläuft?
Ja, wir haben ganz lange gerungen, was wir denn am 29. Mai dieses Jahr machen und haben jetzt aber ganz viele nette, kreative Aktionen in der Nachbarschaft, die stattfinden werden. Es wird sehr viel kleinteiliger sein als in den vorherigen Jahren. Das heißt, rund um die Nachbarschaftshäuser und in den Nachbarschaften finden kleine Konzerte statt. So Kiez-Rallys gibt es viele, wo Nachbarschaften in kleinen Gruppen erkundet werden können. Spaziergänge durch die Nachbarschaft. Viele verteilen auch kleine Pakete, Grüße an die Nachbarn mit Postkarten oder mit Samen, um die Nachbarschaft erblühen zu lassen, zum Beispiel. Also ich weiß vor allem aus den größeren Städten, da wo unsere Mitgliedsorganisationen sitzen, aber es findet in München, in Freiburg, in Köln gibt es ganz viel, in Bremen und in Berlin und auch an vielen anderen Orten, von denen ich wahrscheinlich gar nicht gehört habe.
Ich weiß, Corona ist noch lange nicht vorbei, aber kannst du vielleicht trotzdem schon mal einen kleinen Ausblick wagen? Wenn du dir den Zustand der Nachbarschaft oder Nachbarschaften in Deutschland anguckst, was würdest du sagen? Wie sind die für zukünftige Krisen oder Katastrophen aufgestellt?
Oh, ich glaube, da können wir ganz wohlgemut sein. Also es gibt einfach ein ganz großes Engagementpotenzial in Deutschland, wenn es so Krisen oder krisenhafte Situationen gibt. Also haben das ja auch 2015 erlebt, als die vielen Flüchtlinge ins Land gekommen sind, wie groß das Engagement war und jetzt auch wieder, dass es einfach eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft gibt und dass es auch gute Strukturen gibt, die auch zu organisieren. Also vieles findet ja selbst organisiert statt, aber das, was halt Nachbarn dann alleine nicht mehr gewuppt kriegen, da haben wir halt auch gute soziale Organisationen, die das dann unterstützen.
Barbara Rehbehn war das, vom Verband für sozialkulturelle Arbeit. Vielen Dank. Und das war Was Jetzt für den Moment. Sie können uns aber heute Nachmittag wiederhören, dann meldet sich Fabian Scheler mit dem Update. Wasjetzt@zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie so ziemlich alles loswerden können. Mein Name ist Moses Fendel und ich wünsche Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende. Und frohe Pfingsten, falls Sie das irgendwie feiern. Ich kenne ja die meisten Nachbarinnen und Nachbarn hier in Berlin nur vom Sehen. Wie ist es bei dir, Barbara?
Da, wo ich jetzt wohne, kenne ich tatsächlich auch manche näher. Das hat nun auch was damit zu tun, dass ich eine Tochter habe. Aber es ist ja auch schon wertvoll, Menschen vom Sehen zu kennen.